Richter und Bell.
Wirtschaft einfach und schnell.
Und wir sprechen heute nochmal über den Bitcoin, auch wenn der Start in diese Woche nicht so prickelnd gelaufen ist. Aber für die älteste aller Kryptowährungen ist ja in den letzten Wochen ein richtiger Höhenflug dabei gewesen. Die so wichtige 70.000-Dollar-Marke wurde geknackt. Und wir haben uns gedacht, wir machen heute nochmal so ein kleines Bitcoin-ABC für die, die schon im Thema sind, aber natürlich auch für alle, die sagen, Bitcoin verstehe ich nicht, ist mir alles viel zu kompliziert.
Genau, das stelle ich immer wieder fest und damit auch hallo von meiner Seite, ihr da draußen, dass auch Leute, die tatsächlich sich schon ein bisschen auskennen, aber immer wieder Fragen haben, wie geht das eigentlich mit dem Bitcoin, wie funktioniert das im Einzelnen, das Grobe wissen wir ja. Und genau dafür haben wir uns heute nochmal den Krypto-Experten Markus Miller eingeladen. Wir hatten mit Herrn Miller ja schon vor ein paar Wochen über Ethereum gesprochen. Heute soll es also konkret um den Bitcoin gehen. Schönen guten Tag, Herr Miller.
Hallo Herr Brichter, hallo Herr Bell, ja auch von meiner Seite aus. Vielen Dank für die Einladung, freue mich drauf.
Genau, Herr Miller, Bitcoin, und wir wollen es ja ganz einfach machen, wird oft mit Gold verglichen. Und deswegen können wir vielleicht auch am Anfang so ein bisschen die Erfahrung, die wir mit dem Gold haben, einbeziehen. Zentrales Element beim Bitcoin ist ja die Blockchain. Ohne die geht's beim Bitcoin gar nicht. Wenn man das jetzt mit Gold vergleicht, beim Gold gibt es natürlich keine Blockchain, aber welche Aufgabe hat denn die Blockchain beim Bitcoin und was wäre das entsprechende beim Gold?
Ja, genau. Also ich finde es ganz gut, dass man bei dieser scheinbaren Komplexität des Bitcoin, der Kryptowährungen, die ja für viele nach wie vor böhmische Dörfer darstellen, immer Vereinfachungen trifft. Das ist was ganz Wichtiges, das auch bildhaft durchaus beschreibt. Und da ist eben dieser Vergleich mit Gold, mit dem Goldschürfen, sehr, sehr hilfreich. Also wir alle wissen, Gold ist natürlich limitiert. Also es kommt in der Erdkruste in einer bestimmten Masse, in einem bestimmten Volumen vor. Und Gold ist nicht künstlich herstellbar. Und jetzt gibt es eben Goldförderer, also Miner, die holen das Gold aus der Erde. Dafür benötigen sie Hardware, also in Form von Baggern, in Form von Förderbändern, in Form von Energie, mit denen die Bagger betrieben werden. Man holt das Gold aus der Erde, man fördert es, man schmilzt es ein, man formt damit Goldmünzen und Goldbarren und die verkauft man dann und das hat einen Wert, auch eine Weltersatzwährung. Notenbanken kaufen Gold, in der Industrie wird es verwendet und natürlich auch jetzt in den unterschiedlichsten Anwendungen bei Schmuck beispielsweise. Und beim Bitcoin ist dieser Vergleich sehr, sehr gut. Bitcoin als digitales Gold, das heißt, Bitcoin ist auch limitiert, nicht in der Erdkruste selbstverständlich, sondern eben in Form von einer Limitierung, einem Programmcode, den der Bitcoin-Erfinder, der Entwickler Satoshi Nakamoto eben vorgegeben hat in seinem White Paper im Jahr 2008. Also es gibt maximal 21 Millionen Bitcoin, so wie es maximal eine bestimmte Menge Gold in der Erdkruste gibt. Und das ist eben mathematisch vorgegeben. Bei Gold ist es natürlich vorgegeben durch die Topographie.
Was ist jetzt beim Bitcoin die Blockchain oder was ist das entsprechende beim Gold? Wie kann man das jetzt vergleichen?
Ja, beim Bitcoin ist die Blockchain im Prinzip die Erdkruste und gleichzeitig auch der Safe. Also die Blockchain ist Transaktionsmedium für den Bitcoin und die Blockchain ist der Datensafe, die dezentrale Datenbank, in der alle jemals geschöpften Bitcoin abgelegt werden, gespeichert werden und natürlich auch alle Transaktionen dokumentiert sind, also dezentral dokumentiert sind. Ich kann in der Blockchain über öffentlich zugängliche Block Explorer eben eine Wallet-Adresse eingeben und sehe dann, wie viele Bitcoin liegen auf dieser Wallet und welche Transaktionen wurden über diese Wallet durchgeführt bis in alle Ewigkeit und natürlich auch in alle Vergangenheit zurück.
Das müssen wir noch mal kurz herausarbeiten. Also beim Bitcoin ist tatsächlich die Blockchain das, was beim Gold zunächst mal die Erdkruste ist, also da, wo es vorkommt. Und dann nach der Förderung auch der Tresor, in dem es gelagert wird. Ist das so?
Ja, das ist genau so richtig und das ist auch eine Vereinfachung, die man genauso treffen kann. Dennoch ist es mir immer ganz, ganz wichtig, dass man auch mal darauf hinweist, dass diese Vereinfachungen so eigentlich nicht zutreffend sind. Das heißt, also die Bitcoin-Miner, die man häufig vergleicht mit den Goldschürfern, die das echte Gold aus der Erde holen, das sind eigentlich, wenn man es genau nimmt, viel mehr digitale Buchhalter. Also die schreiben die Transaktionen in die Blockchain als digitale Buchhalter und sind keine klassischen Miner im eigentlichen Sinne. Und eine Wallet, also in einer Wallet ist es ja auch umgangssprachlich so, man sagt immer, wie viel Bitcoin oder wie viel Kryptowährungen hast du denn in einer Wallet? Oder es gibt diese ganzen Geschichten, dass eben Kryptowährungen auch verloren gegangen sind, weil die Wallet eben kaputt gegangen sind oder weggeschmissen worden sind, die Festplatten. Auch das ist falsch. Es liegen keine Kryptowährungen, es liegen keine Bitcoin in Wallets, sondern eine Wallet ist keine digitale Geldbörse. Eine Wallet ist keine elektronische Geldbörse, wie es vielfach in den Medien heißt, sondern eine Wallet ist ein digitaler Schlüsselbund. Das heißt, Bitcoin liegen immer in der Blockchain. Auf der Wallet habe ich zwei Schlüssel. Einen öffentlichen Schlüssel zur Übertragung dieser Bitcoin und einen privaten Schlüssel als vergleichbar mit einem Tresorschlüssel, um die Blockchain aufzuschließen und um die Transaktionen freizugeben, um diese Transaktionen zu tätigen.
Okay, dann würde ich sagen, schauen wir nochmal auf diese Blockchain, dieses ja mysteriöse Wort, was immer darum geistert, was aber der Schlüssel beim Bitcoin einfach ist. Also gibt es die eine Blockchain, gibt es mehrere? Wie werden diese neuen Blöcke geschaffen? Das ist ja in einem bestimmten Turnus, in einem bestimmten Rhythmus. Es gibt ja auch eine Belohnung für das Schaffen neuer Blöcke. Also wie genau funktioniert's?
Genau. Also es gibt natürlich die unterschiedlichen Blockchains, die Blockchain von Ethereum beispielsweise, die Blockchain von Solana, also die unterschiedlichen Kryptowährungen. Grundlegend muss man mal unterscheiden, was ist eine Kryptowährung, also ein Coin, und was ist ein Token. Also man spricht immer von einer Kryptowährung, von einem Crypto-Coin, wenn er eine eigene Blockchain hat, so wie beispielsweise der Bitcoin oder so wie beispielsweise Ethereum. Jetzt gibt es aber natürlich eine Vielzahl an Kryptowährungen, die auch Token sind, wie zum Beispiel Chainlink. Das ist ein Token, der läuft auf der Blockchain von Ethereum. Also Kryptowährungen, die keine eigene Blockchain haben, die werden als Token eben bezeichnet. Und bei der Bitcoin-Blockchain ist es eben so, die Bitcoin-Blockchain, das ist die Mutter aller Kryptowährungen, konzeptioniert 2008 durch dieses White Paper von Satoshi Nakamoto, wo man heute nach wie vor nicht weiß, ist das eine Einzelperson, ist das eine Entwicklergruppe, also das ist nur ein Synonym. Und dieses White Paper von Satoshi Nakamoto, wo man sich immer vorstellt, also um Gottes Willen, wie kompliziert ist das alles? Das würde ich jedem unter Ihnen mal empfehlen zu lesen, weil das hat nur 9 Seiten, also 8 Seiten plus Quellangaben oder Quellverweise. Und es lässt sich auch in deutscher Sprache herunterladen unter bitcoin.org beispielsweise. Also dieses White Paper einfach mal durchlesen, sind nur 8 Seiten und das bringt natürlich auch ganz, ganz viel. Und das ist die Grundlage des Programmcodes, auf dem die Bitcoin-Blockchain dann eben aufgesetzt wurde.
Ich muss nochmal auf die Basics zurückkommen. Also die Blockchain ist eine Art Erdkruste. Die Erdkruste, die verändert sich aber nicht. Die Blockchain, die wird ja immer länger. Wie es heißt, alle 10 Minuten ein neuer Block. Wozu braucht man das denn, alle 10 Minuten ein neuer Block?
Ja, das ist eben das Grundkonzept der Geldschöpfung des Bitcoin, dass eben nicht eine Notenbank, eine Zentralbank, eine Regierung, wenn sie jetzt Geld benötigt, weil ein Krieg finanziert werden muss oder weil eine Corona-Pandemie da ist oder ein sonstiger exogener Schock wie der 11. September, dass man sagt, wir müssen jetzt Geld drucken, sondern Satoshi Nakamoto hat eben in diesem White Paper festgelegt, dass es 3 grundlegende Parameter gibt. Der erste Parameter ist die Limitierung des Bitcoin auf 21 Millionen Stück. Also es wird maximal eines Tages 21 Millionen Bitcoin geben, nicht mehr. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass es eben ein mathematisch limitiertes Gut ist, also mathematische Knappheit. Und das ist in der Welt der Digitalisierung eben etwas ganz, ganz Neues, dass wir hier einen Wert haben, einen Value an mathematischer Knappheit. Und hinter diesem Wert steht eben ein Algorithmus, ein sogenannter Konsensalgorithmus. Das ist wiederum der Treibstoff, den die Blockchain des Bitcoin am Leben erhält. Und dieser Konsensalgorithmus, da gibt es jetzt eben zwei weitere Parameter, nämlich wie werden denn Bitcoin geschaffen? Wie werden neue Bitcoin in diese Blockchain eingeschrieben? Und dazu dient eben dieser sogenannte Mining-Prozess. Also es werden alle 10 Minuten ungefähr oder im Durchschnitt alle 10 Minuten wird ein neuer Block dieser Bitcoin-Blockchain hinzugefügt. Und für dieses Finden, dieses Schürfen, diesen digitalen Buchhaltungsvorgang dieses neuen Blocks erhalten die Miner, die eben mit Hochleistungs-Hardware-Geräten arbeiten und Strom dafür benötigen, also physikalische Energie, einen sogenannten Block Reward. Und dieser Block Reward wird denjenigen Miner dann ausgeschüttet, der eben einen neuen Block gefunden hat. Und das sind derzeit eben 6,25 Bitcoin und nach dem Halving dann Mitte April, so um den 20. April herum, halbiert sich dieser Block Reward auf 3,125 Bitcoin. Und dieser Halving-Prozess findet alle 4 Jahre statt. Also das ist dann der zweite wichtige Parameter. Limitierung 21 Millionen Stück, dann dieser Halving-Prozess alle 210.000 Blöcke, also somit rund alle 4 Jahre.
Vielleicht an der Stelle noch mal ein kurzes Wort zu den Minern. Also wer steckt dahinter? Was sind das für Menschen? Wie viele gibt es da auf der Welt? Wo sitzen die?
Ja, also es gibt, ich habe gerade aktuell noch mal geschaut, es gibt derzeit rund 10 große Mining-Pools, wo sich eben unterschiedliche Miner zu großen Pools eben auch zusammengeschlossen haben. Und der Großteil, also die Hauptminer, die derzeit diese Mining-Industrie beherrschen, die sitzen eben in den USA, gerade auch in Staaten wie Georgia, wie Texas oder wie Kentucky, wo eben die entsprechenden Rahmenbedingungen gerade auch in Bezug auf Energie sehr vorteilhaft sind, in Kombination auch mit den Steuergesetzen. Und dahingehend ist es eben so, dass sich diese Miner dort angesiedelt haben, um durchaus auch mit viel regenerativen Energiequellen mittlerweile, also es sind ja Südstaaten oder im Süden von Amerika angesiedelte Länder, beispielsweise aus Sonnenenergie, also Solarenergie, eben neue Bitcoin zu minen. Und diese Bitcoin-Pools haben beispielsweise Namen wie Foundry, USA, Endpool oder F2-Pool oder Via BTC, Binance Pool ist auch ein sehr, sehr bedeutender, also dieser Kryptobörse Binance, der nach wie vor weltgrößten Kryptobörse. Grundlegend ist es aber so, diese Miner suchen sich natürlich dann dort die Rahmenbedingungen, wo sie am besten sind. Und das ist auch der Vorteil der Dezentralisierung. Wenn China vor einigen Jahren ein Mining-Verbot gemacht hat, dann sind die Miner eben aus China abgezogen und haben die Länder sich ausgesucht, wo eben die Rahmenbedingungen besser sind, wo sie optimal sind.
Ja, vielleicht da nochmal nachgehakt. Sie haben ja einen wichtigen Punkt gerade erwähnt, das Thema Energieverbrauch. Das ist ja auch schon seit Jahren immer wieder einer der Kritikpunkte, auch von der Europäischen Zentralbank jüngst nochmal hochgeworfen. Klar, da ist man ohnehin wegen dem eigenen digitalen Euro, der da in der Planung ist, auf Kriegsfuß mit dem Bitcoin. Aber ich habe es auch nochmal gelesen, also bei der Blockchain beträgt die aktuelle Validierungsdauer von einer Transaktion circa 1 Stunde und da wird so viel Strom verbraucht wie von einem Einfamilienhaus pro Monat. Also krasse Zahlen. Ist das nicht eigentlich das Riesenproblem beim Bitcoin?
Nein, das ist überhaupt nicht der Fall. Also diese Vergleiche mit einem Einfamilienhaus oder Ähnlichem, die sind natürlich immer sehr plakativ und man kann die immer herauspicken, was man gerade benötigt. Der Gesamtenergieverbrauch der Bitcoin-Blockchain, der liegt unter 0,4% des gesamten weltweiten Stromverbrauchs und allein alle Klimaanlagen in den USA verbrauchen eine Vielzahl der gesamten Energie, die der Bitcoin verbraucht. Richtig ist aber schon, ja, physikalische Energie ist der Sicherheitsaspekt, den die Bitcoin-Blockchain eben benötigt. Die Bitcoin-Blockchain ist deswegen so sicher, deswegen so dezentral, deswegen ist diese Erfindung, diese Entwicklung, diese Entdeckung so revolutionär, weil dafür Energie, physikalische Energie benötigt wird. Jetzt ist aber die Frage aus meiner Sicht viel wichtiger, aus welchen Quellen kommt diese Energie? Also wenn die beispielsweise verstärkt aus regenerativen Energiequellen kommt, was faktisch der Fall ist, dann spricht hier nichts dagegen, das auch für das Mining von Bitcoin einzusetzen. Und der zweite Punkt ist eben der, man kann das Ganze natürlich auch optimieren, indem eben bestimmte Auslastungen genutzt werden, also Energieüberschüsse, die Unternehmen haben, dann zum Mining von Bitcoin, die ansonsten gar nicht genutzt werden oder gar nicht in die Netze eingespeist werden können. Oder was auch immer stärker zunimmt, ist die Abwärme zu nutzen. Also diese Mining-Hardware-Geräte, diese ASIC-Miner, die Bitcoin minen, eben durch Hochleistungsoperationen, die geben natürlich sehr viel Wärme ab. Und diese Abwärme kann beispielsweise genutzt werden, um Gebäude zu heizen. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen habe in einer bestimmten Region, wo es im Winter eben kalt ist, kann ich eben Energieüberschüsse auch dazu nutzen, Bitcoin zu minen, somit Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig meine Lagerhalle oder meine Büroräumlichkeiten eben damit zu heizen.
Wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, dann meinen die Miner ja nicht die Bitcoins tatsächlich direkt, sondern sie schaffen nur einen neuen Block, der an die Blockchain drangehängt wird. Und dafür bekommen sie als Belohnung dann neue Bitcoins. Daran schließen sich für mich noch zwei weitere Fragen an. Vielleicht die erste: Wozu brauche ich denn immer dann einen neuen Block überhaupt, um das ganze System am Laufen zu halten?
Ja, richtig. Das ist der Grund dafür. Also ich habe ja jetzt schon zwei Parameter angesprochen, zwei wichtige Parameter des Bitcoin, der Existenz des Bitcoin-Systems, die Limitierung auf 210.000 Stück, dann dieser Halving-Mechanismus alle 4 Jahre beziehungsweise alle 210.000 Blöcke wird der Mining Reward für die Miner halbiert, sodass dann der letzte Bitcoin erst im Jahr 2140 gemeint wird. Und es gibt jetzt eben noch einen dritten Aspekt, das ist die sogenannte Mining Difficulty. Und da gibt es eben alle 2016 Blöcke ein sogenanntes Difficulty Adjustment. Hört sich jetzt furchtbar kompliziert an, ich will es mal ganz einfach erklären. Damit sichergestellt wird, damit wirklich alle 10 Minuten ein neuer Bitcoin-Block gemeint wird, wird alle 2016 Blöcke der Schwierigkeitsgrad des Minings angepasst. Das heißt, wenn eben die Zeit schneller vergeht, bis ein neuer Bitcoin-Block gefunden wird, dann wird mit der Zeit eben aufgrund dieses Algorithmus der Schwierigkeitsgrad erhöht, sodass dieser Timestamp von 10 Minuten alle 4 Jahre mit einem Halving dann auch eingehalten werden kann bis ins Jahr 2140, bis eben der letzte Bitcoin gemeint wird. Das ist mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt in Bezug auf Ihre Frage, was mir auch noch immer sehr wichtig ist: Wenn Sie jetzt die Medien anschauen oder die Medien lesen, dann werden Sie in allen Medien oder in fast allen Medien lesen, Bitcoin Mining bedeutet, dass hochkomplizierte Hochleistungsrechner mathematische Aufgaben lösen, um eben neue Bitcoin zu minen. Das ist auch so ein Mythos, der einfach falsch ist. Bitcoin Mining bedeutet nicht, hochkomplizierte Aufgaben zu lösen, um neue Blocks an die Blockchain anzuhängen, sondern einfach zu würfeln. Also Bitcoin Mining ist vergleichbar mit einem Würfel. Nur, dass diese Geräte, diese ASIC Miner, ganz, ganz schnell würfeln. Also nicht, wie man mit einem Würfel mit sechs Seiten eben würfelt, sondern die würfeln billionenfach in der Sekunde. Also mehrere hundert Billionen, derzeit rund 600 Billionen in der Sekunde wird hier gewürfelt. Und dann wird eben, je mehr man würfelt, je schneller man würfeln kann, desto schneller wird dann so eine Aufgabe gelöst, also ein neuer Block gefunden. Das nennt man dann eben immer Hash, also ein Datenhash. Daraus ergibt sich dann wiederum die sogenannte Hashrate, von der man ja auch relativ oft immer hört. Und dadurch kann der Miner, der diesen Block dann eben ausgewürfelt hat, durch seinen Hochleistungswürfel, eben diesen an die Blockchain anhängen und somit eben den Mining Reward einstreichen. Und das dient wiederum dazu, die Blockchain insgesamt zu sichern und am Leben zu erhalten und weiterzuführen.
Warum muss denn die Blockchain aber erweitert werden? Sie muss ja nicht nur gesichert werden, sondern immer länger. Jede 10 Minuten ein neuer Block. Auch wenn es durch Würfeln geschieht, wie Sie das jetzt gerade schön gesagt haben. Wozu muss es denn sein, dass immer ein neuer Block drankommt? Ist es so, das können Sie ja vielleicht mit einem einfachen Ja oder Nein beantworten, ist es so, dass um überhaupt auch Bitcoin-Transaktionen zu realisieren, dass dafür auf jeden Fall immer neue Blocks angefügt werden müssen. Sonst würde das System nicht mehr funktionieren.
Genau so ist es. Und das liegt jetzt wiederum daran, dass wir keine Zentralinstanz haben. Wenn Sie 10.000 Euro auf Ihrem Bankkonto haben, dann ist die Bank die Zentralinstanz, die dafür sorgt, dass Sie maximal 10.000 Euro ausgeben können. Wenn Sie 11.000 überweisen möchten, dann kommt eben eine Fehlermeldung, das geht nicht zum Überweisen. Und bei dieser Bitcoin-Blockchain, dadurch, dass die ja dezentral ist, ist es ja ganz, ganz wichtig für die Funktionsweise, dass es kein sogenanntes Double Spending gibt. Das heißt, bei Bitcoin-Transaktionen, dass man nicht einen Bitcoin, den man im Besitz hat, dann doppelt ausgibt. Also, dass das eben gewährleistet ist durch diesen Konsensalgorithmus Proof of Work, dass das Bitcoin-Netzwerk, das Mining-Netzwerk eben diese Blöcke validiert und verifiziert und eben bestätigt, dass das eine ordnungsgemäße Ausgabe dieses Bitcoin ist. Also die Bitcoin-Blockchain dient auch, die Transaktionen des Bitcoin zu validieren und eben in der Blockchain zu dokumentieren und eben niederzuschreiben. Und abgebildet, wenn wir gerade beim Thema sind, Dezentralität, was ja was ganz, ganz Entscheidendes ist vom Bitcoin in unserer zentralistischen Welt, in unserer zentralisierten Welt, wird das Ganze derzeit über sogenannte Nodes, also Knotenpunkte, die eben die Bitcoin-Blockchain komplett darstellen. Und da gibt es mittlerweile oder derzeit über 18.000 Nodes. Also die Bitcoin-Blockchain wird über 18.000-fach gespiegelt, heruntergeladen, interagiert miteinander. Und selbst, also wenn irgendwo mal ein kompletter Stromausfall wäre, in Amerika, in Asien, in Afrika oder wo auch immer, solange auf dieser Welt zwei Nodes, zwei Computer, zwei Server miteinander agieren, ist diese Bitcoin-Blockchain am Leben. Und das ist etwas ganz, ganz Einzigartiges. Und das ist für mich auch mit der Hauptgrund, warum ich eben empfehle, in den Bitcoin als digitales Gold basierend auf einer mathematischen Knappheit in Kombination mit dem Konsensalgorithmus und einer gigantisch hohen Systemstabilität zu investieren. Also nur mal eine Zahl, die Bitcoin-Systemstabilität, die liegt bei 99,99% über all diese Jahre. Und in den letzten Jahren, also seit 2013, ist die Bitcoin-Systemstabilität nie unter 100% gefallen. Also das gibt's in keiner Bank, in keinem Unternehmen, bei Ihnen zu Hause nicht. Nirgendwo ist eine derartige Systemstabilität gewährleistet. Und das ist eben der Wert, ein Wertbestandteil des Bitcoin.
Vielleicht gucken wir nochmal nach vorne in die Zukunft, weil das ja so spannend ist. 2140 ist die wichtige Zahl beim Bitcoin. Dann sind alle 21 Millionen Bitcoin quasi auf der Welt. Also welche Rolle wird er dann spielen? Wie geht's dann weiter mit dem Bitcoin? Was passiert dann?
Ja, dann ist es einfach so, dass dann die Miner eben rein aus den Transaktionsgebühren entschädigt werden. Es werden dann eben keine neuen Bitcoin mehr geschöpft. Es sind alle Bitcoin in Umlauf beziehungsweise auf dem Markt und die neuen, die Mining-Fees werden dann rein eben aus den Transaktionsgebühren getätigt.
Und wo kommen jetzt, wo das noch nicht der Fall ist, wo kommen denn jetzt eigentlich die neuen Bitcoins her? Sind die schon da irgendwo und liegen nur in der Erde vergraben wie beim Gold und müssen dann sozusagen nur jetzt rausgeholt werden?
Ja, genau. Also wenn wir wieder bei der Erdkruste sind, dann liegen eben die neuen Bitcoin in der digitalen Erdkruste. Diese digitale Erdkruste ist eben definiert worden durch den Programmcode, den Quellcode, den Konsensalgorithmus im Whitepaper von Satoshi Nakamoto. Und die werden eben abgeschöpft durch den Mining-Prozess, der eben bis ins Jahr 2140 eben auf diesem Algorithmus läuft. Und hier ist es vielleicht ganz gut, weil ich bekomme ja auch immer mal Kritik, beispielsweise von Goldinvestoren, die eben sagen, ja, bei Gold habe ich was in der Hand, da habe ich einen intrinsischen Wert. Ein Goldbarren ist immer ein Goldbarren und auch frei von Schulden. Das ist absolut richtig. Aber was uns eben fehlt, um den Bitcoin besser zu begreifen, was ist denn der Wert des Bitcoin? Der Wert des Bitcoin ist dieser Programmcode, dieser Algorithmus. Und uns muss eben bewusst sein, Algorithmen sind dominierende Werte. Wir werden den ganzen Tag von Algorithmen dominiert. In unserem Smartphone, wenn wir uns in Social Media bewegen, wenn wir U-Bahn fahren, wenn wir S-Bahn fahren, wenn wir im Zug fahren, wenn wir einen Fernseher anmachen, überall laufen Algorithmen. Und mittlerweile, innerhalb dieser kurzen Zeit, dieser gerade mal rund 15 Jahre, in denen es jetzt den Bitcoin eben gibt, hat sich die Bitcoin-Blockchain und der dahinterstehende Programmcode, der Algorithmus, zum mächtigsten Algorithmus dieser Welt entwickelt. Also das ist ein Prozess, für den Gold 5000 Jahre gebraucht hat, in der Geschichte der Menschheit als Wertaufbewahrungsmedium sich zu entwickeln, das hat der Bitcoin auf algorithmischer Basis innerhalb von 15 Jahren geschafft. Und deswegen ist dieser Begriff digitales Gold, Wertaufbewahrungsmedium, für mich auch für den Bitcoin mehr als gerechtfertigt. Und es zeigt sich ja, dass sich das jetzt auch immer weiter durchsetzt durch entsprechende Adaptionen, auch in der Finanzwirtschaft, allen voran durch die Einführung dieser Bitcoin-Spot-ETFs in den USA, getrieben natürlich auch durch große Vermögensverwalter wie beispielsweise BlackRock.
Aber vielleicht da nochmal eingehakt. Also was können Sie jetzt all den Zuhörern einfach sagen, erklären, wofür werden wir den Bitcoin denn dann brauchen? Also wenn es nur quasi zur Geldaufbewahrung ist, oder wird es dann tatsächlich mal ein Mittel sein, womit wir bezahlen? Oder wird es nochmal einen ganz anderen Zweck haben in der Zukunft?
Also meine Meinung ist die, der Bitcoin ist primär, und es sollte auch sein, ein Wertaufbewahrungsmedium, ein Store of Value, genauso wie das eben Gold auch ist. Niemand wird jetzt mit seinen Goldmünzen oder Goldbarren versuchen, hier zu bezahlen. Also das ist die wichtigste Wertfunktion des Bitcoin. Und das ist ja in der Welt, in der inflationären Welt, wo unsere Geldmengen tendenziell zunehmend, wo die Zinsen hoch sind, wo die Schulden immer stärker werden, wenn man sich mal die US-Staatsschulden anschaut, etwas ganz, ganz Wertvolles, dass man eben neben Gold beispielsweise als limitierten Wert, natürlichen Wert, auch einen algorithmischen Wert hat, also mit mathematischer Knappheit. Und ich kann das nicht oft genug betonen, man muss sich, glaube ich, weiterbilden. Was ist ein Algorithmus? Ich bin überzeugt, wenn man in die Fußgängerzone geht und 10 Personen fragt, erklären Sie mir kurz, was ist ein Algorithmus? Also eine Aneinanderreihung von Formeln zur Lösung eines Problems, dass das kaum jemand erklären kann, in Deutschland oder auch in unterschiedlichen Staaten. Und uns muss eben bewusst werden, wie wichtig dieser Wert ist. Als Zahlungsverkehrsmedium hat sich der Bitcoin natürlich noch lange nicht durchgesetzt und muss sich aus meiner Sicht auch nicht durchsetzen. Ich will gar nicht mit Bitcoin bezahlen. Ich gebe lieber meine schlechten Euro aus, aber habe meine Bitcoin in der Wallet als Wertaufbewahrungsmedium.
Aber vielleicht auch einfach, weil er zu schwankungsanfällig ist?
Ich glaube nicht, weil er zu schwankungsanfällig ist, weil dafür gibt es ja Ad-hoc-Konvertierungsmöglichkeiten. Ich kenne Unternehmen, die nehmen Bitcoin-Zahlungen an oder Kryptowährungszahlungen an. Und sobald die Kryptowährungszahlung in der Wallet eingegangen ist, also in der Unternehmenswallet, gibt es eine Ad-Hoc-Konvertierung innerhalb von Millisekunden oder sagen wir mal innerhalb von Sekunden auf eine Euro-Wallet oder eine US-Dollar-Wallet. Also das lässt sich absichern, die Volatilität. Das Entscheidende ist ja, die Bitcoin-Transaktionen sind teuer. Das heißt, für Mikropayments, also für kleinere Zahlungen, ein Kaffee in einem Café oder für kleinere Rechnungen, schlagen diese Gebühren des Bitcoin an Bitcoin-Transaktionen überproportional zu Buche. Also derzeit, oder wenn eine Bitcoin-Transaktion beispielsweise 6 Dollar kostet oder 6 Euro jetzt mal umgerechnet, dann macht es natürlich keinen Sinn, dass ich damit einen Kaffee für 2,50 Euro bezahle, weil dann ist die Bitcoin-Transaktion dreifach so teuer. Deswegen, aber wenn ich 10 Millionen in Bitcoin übertrage, kostet es auch eben nur 6 Dollar. Manchmal, wenn die Bitcoin-Blockchain sehr stark ausgelastet ist, steigen diese Transaktionsgebühren eben aber auf 20 und 30 Dollar an. Und dafür wird es dann in Zukunft eben sogenannte Second-Layer-Anwendungen außerhalb der Blockchain geben, beziehungsweise eine zweite Ebene auf der Blockchain. Beim Bitcoin heißt es beispielsweise das Lightning Network. Das sind eben dann Lightning Nodes, die nicht die ganze Blockchain herunterladen müssen, beziehungsweise bedienen müssen. Da gibt es dann separate Kanäle und da kann man dann Bitcoin-Transaktionen zu einem Bruchteil der Gebühren machen. Aus meiner Sicht macht es eben aber auch keinen Sinn derzeit. Und es ist eher was für Bitcoin-Maximalisten, die sich damit immer befassen. Die wichtigste Anwendung aus meiner Sicht derzeit für diese Bitcoin-Transaktionen sind auf irgendwelchen Bitcoin-Konferenzen, dass man dann Bier oder einen Kaffee am Automaten kaufen kann. Aber das ist für die Volkswirtschaft vollkommen irrelevant. Das heißt, das Wichtigste am Bitcoin ist eben das Wertaufbewahrungsmedium aufgrund seiner Konstellation der Limitierung mit der mathematischen Knappheit und seines Programmcodes, was ihn eben vergleichbar macht mit Gold.
Es bleibt also dabei, dass der Bitcoin vielleicht nur eine halbe Währung ist, wenn man es mal so sagt, also weniger geeignet für die Transaktionen, aber dafür sehr gut geeignet mit den Einschränkungen der hohen Wertschwankungen für die Wertaufbewahrung. Trotzdem gilt ja Bitcoin als eine Art Währung, wird auch als Kryptowährung ja bezeichnet. Und deswegen vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, unsere Währung, der Euro, ist ja in Cent unterteilt. Welche Unterteilung gibt es denn da beim Bitcoin?
Genau, also beim Bitcoin ist es eben so, dass der Bitcoin eben auch sehr, sehr hoch skalierbar ist. Und die kleinste Einheit des Bitcoin ist eben der sogenannte Satoshi, benannt eben nach Satoshi Nakamoto, also dem Entwickler, dem Entdecker, dem Schöpfer des Bitcoin. Und das Interessante ist eben, also ein Bitcoin entspricht 100 Millionen Satoshi. Oder andersrum eben 0 und dann also eine 0 mit 7 Nachkommastellen und 1, das ist ein Satoshi. Und um das jetzt mal wieder ein bisschen bildhafter auszudrücken, weil mit den ganzen Zahlen mit 100 Millionen und 7 Nachkommastellen tut man sich ja immer ein bisschen schwer. Das heißt, der Bitcoin, der Kurs des Bitcoin muss auf 1 Million Euro steigen, dann entspricht ein Satoshi einem Cent. Und das zeigt natürlich auch, wie sehr, sehr gut skalierbar der Bitcoin ist. Also es gibt ja immer noch auch immer wieder Anfragen oder immer wieder die Annahme, dass ein Bitcoin ja so teuer ist, wenn er jetzt zwischen 60 und 70.000 Dollar kostet. Man muss keinen ganzen Bitcoin kaufen. Man kann auch nur ein paar Satoshi kaufen. Man kann auch für 5 Euro Bitcoin, also Stückelungsanteile kaufen in Form von Satoshi. Und deswegen wäre er grundsätzlich als Recheneinheit auch für unser System sehr, sehr gut skalierbar.
Falls ihr noch weitere Fragen habt, und wir haben jetzt hier schon fast eine halbe Stunde gesprochen, das ist für unsere Verhältnisse fast ein Rekord, dann schreibt uns gerne brichter@ntv.de. Das Thema gibt so viel her und ich glaube, Herr Miller, wir werden uns wahrscheinlich nochmal hören und wahrscheinlich nochmal über den Bitcoin oder womöglich dann auch wieder Ethereum sprechen. Haben wir ja auch schon mal gemacht, aber an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank an Sie und danke für all diese neuen spannenden Infos.
Genau, und das Spannende ist ja auch, dass der Ethereum, dass der ja für noch was ganz anderes nützlich sein kann, neben der Wertaufbewahrung und auch neben der Funktion als Transaktionswährung und wofür das gut sein kann. Darüber reden wir dann bestimmt nochmal in einer anderen Folge. Herr Miller, ganz herzlichen Dank jetzt erstmal fürs Erste. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank auch Ihnen und gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.